Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Dicht am Fisch Podcast. Ich bin wie immer Christoph und mein heutiger Gast ist Dustin Schöne, aktuell wohl einer der bekanntesten Angler Deutschlands. Mega erfolgreich bei Turnieren, privat und beruflich, immer ganz vorne mit dabei. Jemand, über den auf jeden Fall viel gesprochen wird, der selbst aber meiner Meinung nach viel zu wenig zu Wort kommt. Und wenn doch, dann geht es meistens recht oberflächlich um seine Marke Nays, den YouTube-Kanal Firstcast TV oder darum, dass er wieder irgendein Turnier gewonnen hat. Ich habe mich mit Dustin in der Region der Müritzfischer getroffen, wo er da gerade mit Freddy Harbord auf Großwildjagd war und eine Folge Firstcast produziert hat. Die Folge ist jetzt übrigens auf YouTube online und die könnt ihr euch da angucken. Wie sich's dann für so getriebene High-Performer wie Dustin gehört, haben wir uns nach einer ganz, ganz kurzen Nacht morgens vorm Angeln nochmal kurz zusammengesetzt und eine wirklich richtig gute Episode eingetütet. Habe ich nicht mit gerechnet, ist aber recht gut geworden. Wenn ihr jetzt also wissen wollt, warum Dustin so erfolgreich ist, wieso man Turniere ohne Live-Technik auch heutzutage noch easy gewinnen kann und was Glück, Fokus und Bauchgefühl damit zu tun haben, dann bleibt jetzt mal schön dran und hört euch diese Episode an. Viel Spaß! Dustin, herzlich willkommen beim Dicht am Fisch Podcast. Schön, dass das endlich geklappt hat.
Ja, freut mich auch.
Du hast ja schon den einen oder anderen Podcast gemacht man hat viel über dich erfahren, aber heute gehen wir ein bisschen tiefer rein. Bist du bereit dafür?
Ja, ich hoffe. Kommt drauf an, was jetzt kommt.
Okay, ich würde ganz, ganz vorne anfangen wollen, aber deine Biografie im Schnelldurchlauf machen, weil ich glaube, die ist bekannt, die kennen viele Leute. Deswegen würde ich da ein bisschen drüber springen. Also du angelst, seitdem du ein Kind bist, so der Klassiker. Du bist aktuell, sagen wir es Ende 30, so wie bei mir.
Ja. Noch ein paar Monate.
Genau. Du hast Betriebswirtschaft, glaube ich, studiert oder sowas.
Ja, ne? Ja.
Du hast zwischendurch ein Volontariat bei Fisch und Fang gemacht.
Vorher, ja.
Hast da, glaube ich, das Interesse und die Liebe zur Kamera entdeckt.
Genau,
ja. Hast danach den Move gemacht, glaube ich, dich selbstständig zu machen und hast eine Filmproduktionsfirma gegründet für Werbung.
Genau, während des Studiums, genau.
Genau, das war, während des Studiums schon.
Ja.
Und das war Saltwater Films und da hast du tatsächlich ja auch extrem krasse Sachen schon gemacht. Ne? Du hast da als Director gearbeitet, also als Regisseur und hast Werbung produziert für große Firmen.
Ja.
Unter anderem Adidas, Mercedes, Co.
Genau.
Oder Nike habt ihr, glaube ich,
viel gemacht. Ne? Auch, ja.
Zwischendurch warst du dann, glaube ich, auch schon im Shimano-Team oder warst du im Sponsoring von Shimano zusammen mit Johannes Dietl und Co. Ne? Und dann ging es los mit dem Turnierangeln auch zu der Zeit, glaube ich. Ne? Und dann hast du schon die ersten Siege eingefahren, glaube ich.
Ja, das Turnierangeln hat schon deutlich vorher gestartet, glaube ich. Wie alt war ich denn da? Das war noch während meiner Fisch- und Fangzeit und vor dem Studium. Also, während meiner Fisch- und Fangzeit habe ich die erste Predator-Tour mitgefischt. Da sind wir Zweiter geworden. Dann haben wir die Shimano Rapala Masters mitgefischt. Die haben wir einmal gewonnen und sind auch einmal Zweiter geworden. Einmal war es Zweiter auf der Müritz und einmal wurde es in Holland gefischt. Ja, genau.
Wie alt warst du da?
Boah, das war so 2007, 2008, denke ich. Also, ja, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da? 21, 22?
Okay. Ja. Und die hast du mit Johannes gefischt damals?
Nee, die habe ich nicht mit Johannes gefischt, die habe ich mit Jan Josefert gefischt. Früher war der in der Szene auch bekannt, aber jetzt ist er raus, der macht andere Sachen.
Okay, wie würdest du dich beschreiben, wenn du Profi-Angler oder Unternehmer nicht benutzen dürftest, die Wörter? Was bist du dann? Was glaubst du, was du bist?
Profi als Unternehmer, also beruflich meinst du jetzt?
Ja, oder so, wenn du dich bezeichnest, wenn du sagst, wenn du dich jetzt bei Freunden von deiner Freundin vorstellst, die ja wahrscheinlich oftmals keine Berührungspunkte mit Angeln haben und denken, dass die haben das Gummistiefel-Image noch so, und dann sagst du, ja moin, ich bin Dustin, ich bin Sportfischer.
Ja, sowas. Wenn ich sowas erzähle, wird erstmal gelacht, weil die Allgemeinheit ja nicht versteht, was Angeln ist. Aber ich würde sagen, wenn ich mich vorstellen müsste, beruflich, ist gar nicht so einfach. Ein getriebener, gestresster Unternehmer, darf ich nicht sagen, hast du gesagt, ne? Sportangler.
Bist du Sportangler? Das ist gut. Also Max Kuder hat mal gesagt zu mir, er ist freischaffender Angelpenner.
Ah ja, okay. Angelpenner würde ich mich nicht bezeichnen, weil ich bin schon immer sehr fokussiert und versuch schon immer, das Beste aus dem Tag zu machen. Also ich pimmel jetzt nicht rum.
Nee, das hat man bei dir auch nicht das Gefühl. Also ich muss sagen, bei den Leuten, die fragen sich immer, warum der Podcast so unregelmäßig kommt, und ich sage den Leuten halt immer, ey, ich habe echt auch keine Langeweile.
Ja.
Und die Leute, mit denen ich Podcasts mache, sind ja meistens sehr interessante, vielbeschäftigte Leute. Und mit dir hat es jetzt genau ein Jahr gedauert, bis wir uns zusammengefunden haben. Ich habe dir letztes Jahr, als wir in Schweden waren, habe ich dir geschrieben und jetzt sitzen wir genau 12 Monate minus 2 Wochen sitzen wir zusammen. Aber was cool ist, aber mit anderen Leuten dauert es manchmal noch länger. Und ich kann sagen, es ist schwierig, Termine zu finden, die bei Familien, 2 Familienvätern, die wir sind, plus Leuten, die viel, viel machen.
Das ist ja, also ich meine, wenn man 2 Kinder hat, jeder, der das hat, weiß, wie viel man dann beschäftigt ist. Wenn man dann noch 2 Firmen hat, dann ist echt unten in, also eigentlich ist die Firma ja, sind es ja 3 Firmen, wenn man ehrlich ist.
Genau.
Also die Nace ist ja Firstcast TV, was extrem zeitintensiv ist. Dann ist Nace die Ködergeschichte, wo ich natürlich auch sehr involviert bin. Und dann haben wir auch noch eine Klamottenlinie. Das heißt, die Firma beansprucht schon so viel Zeit, dass es für mich wirklich schwer ist.
Machst du bei Saltwater noch was?
Bei Saltwater mache ich sehr wenig. Beratend bin ich da noch tätig, aber weil Nace so viel Zeit in Anspruch nimmt.
Also bist noch Geschäftsführer, aber ich bin Geschäftsführer, stiller Geschäftsführer.
Genau.
Hält sich ein bisschen zurück.
Genau. Ja.
Was genau hast du damals bei der Fisch und Fang gemacht?
Ich habe ein Volontariat gemacht und also quasi meine Ausbildung und bin da ins Berufsleben eingetaucht quasi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend hat mir die Fisch und Fang schon wirklich meinen Weg geebnet. Also da auch nochmal vielen Dank an die Leute in der Fisch und Fang, auch Henning Stüring und so. Klar, die haben das natürlich auch nicht gesehen. Die haben gesagt, hey, wir brauchen jemanden, der die DVD macht. Ich hatte damals schon gerade angefangen, so ein bisschen mit Kameras und Schnitt rumzuspielen und habe mir das dann autodidaktisch beigebracht. Aber die Fisch und Fang hat es natürlich möglich gemacht, dass ich beruflich mich damit beschäftige.
Was halt geil ist, weil du einfach Geld kriegst und den Raum kriegst und dich entwickeln konntest wahrscheinlich dadurch und ein bisschen freier entwickeln.
Genau.
Also hast du das autodidaktisch angeeignet und hast dann gemerkt, okay, das ist genau mein Ding und hast dann mit dem Filmthema weitergemacht.
Genau. Wir haben nie irgendwas gelernt, was das betrifft. Also ich habe keine Ausbildung gemacht, nichts. Ja, Videos geguckt und nochmal Videos geguckt und versucht, die geilen Sachen zu übernehmen und selbst zu können. Auch genau mit der Kamera. Ich habe ja als Regisseur gearbeitet, als Kameramann und Editor in einem. Dann auch für große Projekte. Ne? Also ich habe auch Mercedes in Eigenregie gemacht, natürlich mit einer Produktion im Hintergrund und so am Anfang, aber das war cool, es hat Spaß gemacht.
Okay, das als Director bist du ja quasi hinter der Kamera für verantwortlich, dass die Produktion läuft und vor allem dem gewollten Ziel auf eine kreative Art und Weise das Ziel auch erreicht, ne? Und du ziehst an allen möglichen Fäden, oder wie muss man sich das vorstellen?
Als Regisseur bist du für den kreativen Prozess zuständig. Also die Produktion macht die Produktion und die guckt, dass das läuft. Aber du bist halt dafür verantwortlich, dass deine Vision, die du vorher mit dem Kunden natürlich besprochen hast, auch wirklich so umgesetzt wird und alle Departments dann zusammenbringst, dass die so zusammenspielen, dass das dann auch rauskommt. Farbkorrektur, Grading, Kameramann, Musik und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein sehr komplexes Ding. Das sieht man so gar nicht, aber ja, das macht Arbeit und Spaß.
Und Schnitt noch 8-mal in Revision mindestens.
Ja, da sitzt man halt dann daneben, ne, und sagt, wie man es haben möchte. Und ja.
Okay, jetzt würde ich gerne mit dir kurz ins Angeln einsteigen. Mhm. Wann warst du das letzte Mal angeln?
Wann war ich das letzte Mal angeln? Also da ich beruflich ja jetzt viel angeln muss, ist es gar nicht so lange her, vor 2 Wochen. Glaube ich.
Schade, dass du beruflich angeln musst.
Ja, wirklich schlimm. Aber das war wirklich schlimm. Also es war Saisonende in Holland und habe mir da geschworen, ich gehe erstmal für ein paar Jahre nicht mehr nach Holland. Es war voll, es hat schlecht gebissen. Naturmäßig war es auch nicht so schön. Ich hätte jetzt voll über Holland ab.
Macht nichts.
Aber ist ja auch cool da. Aber ja, ich kann jetzt erstmal eine Hollandpause gebrauchen.
Deswegen bist du jetzt ja auch in Deutschland dann.
Genau.
Hast du einen Lieblingsköder?
Wechselt natürlich immer, aber mein Lieblingsköder ist im Moment, weil ich das Barschangeln so extrem liebe, der Raven. Das ist so ein Wurm, so ein Curly-Wurm. Und den fische ich halt eben meistens am Carolina Rig.
Okay, den muss ich auch unbedingt nochmal ausprobieren. Das Einzige, wenn ich C-Rig mit Würmern fische, ist meistens in der Ostsee auf Platte.
Das habe ich auch schon probiert.
Auch mit dem
Raven? Ja, ja.
Hat es geklappt?
Das hat deutlich schlechter geklappt als mit einem Wurm. Aber es hat geklappt.
Okay. Gibt es einen Stil beim Angeln oder eine bestimmte Technik, die du so überhaupt gar nicht magst? Also wo du sagen würdest, das liegt mir überhaupt nicht?
Nein, ich würde nicht sagen, dass es mir nicht liegt. Ich mag es halt einfach nicht. Das ist das klassische Jiggen.
Echt jetzt?
Ja, ja. Ach, es gibt von uns einen Mitarbeiter, den lieben Olli, der ist für uns bei der, also der ist bei uns für die Produktentwicklung zuständig und der hat so ein Hashtag immer, alles außer Jiggen, und dem kann ich wirklich nur beipflichten.
Finde
ich
super. Witzig.
Also auch, weißt du, beim Barschangeln und so, wenn ich eine Skirte jigge und so, ich jigge nie, ich schleife die immer über den Grund. Ich habe immer Grundkontakt und so.
Aha, okay.
Weiß nicht.
Guter Tipp.
Also das ist, also wenn mich einer fragen würde, ey, hast du einen Tipp beim Barschangeln, der besonders gut funktioniert, dann würde ich sagen, drag it, don't jig it. Also,
ja, witzig. Das ist ein guter Tipp.
Ja, weil, also ich glaube, es gibt mehrere Vorteile, jetzt steigen wir schon tief ein, aber du hast halt diese Staubwolke, die die Barsche irgendwie immer verrückt macht, ja, das Gefühl, dauerhaft, und du unterscheidest dich dann deutlich von den 90% der anderen Angler, die auf Barsch angeln, dann, die dann jiggen, also die zumindest mit einem Schert.
Jiggen oder leiern, ja,
genau. Ja, klar. Ja, und es ist ein natürliches Laufverhalten eines Krebses, glaube ich.
Absolut, absolut. Bei mir ist es das Dropshot-Angeln, ich kann das nicht. Haben wir gestern Abend schon drüber gesprochen, Freiwasserangeln, Dropshot-Angeln, das liegt mir überhaupt nicht. Du fischst ja bis heute ohne Live-Technik.
Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, hast du ein Hummingbird 360 auf dem Boot? Das ist ja, aber das ist ja nicht annähernd damit zu vergleichen.
Ist nicht zu vergleichen, und man muss auch sagen, irgendwelche Kabel liegen zu nah einander und ich war zu faul, es zu ändern. Das heißt, mein 360 ist seit 2 Jahren kaputt. Also die letzten 3 Turniere habe ich ohne 360 gefischt, aber das werde ich jetzt schnellstmöglich ändern, weil 360 ist schon wirklich ein geiles Ding. Zum
Barschangeln ist es ja wirklich geil, um die Schwärme zu sehen. Ne? Ja. Ich finde das sehr, sehr interessant zu sehen, auf immer wieder bei Turnieren, dass die Leute und dass solche Profis wie du, die mit allen Wassern gewaschen sind, es tatsächlich bringen können, ohne Live-Technik, mit nur Sidescan und Co., so hardcore zu angeln, dass man da noch Siege einfahren kann. Und auch, dass ein Freddy zum Beispiel in Holland dann auch ohne Live-Technik trotzdem ein Zander-Turnier mit Christoph zusammen gewinnt, weil die einfach wissen, wo, die wissen wann, die wissen wie, und machen ihre Echolote teilweise sogar aus, bevor sie auf den Spot fahren. Und man kann halt sehr wohl die 90-plus Zander jiggen und die 90 oder leiern oder wie auch immer. Ne?
Auf jeden Fall.
Und das finde ich super beeindruckend. Hattest du mal das Gefühl, den Druck, dass du gedacht hast, ey, ich verpasse da was oder ich könnte vielleicht noch viel, viel mehr fangen?
Nee, hatte ich nie. Ich hatte aber ein Aha-Erlebnis, sogar mit Freddy. Freddy, super Angler, wirklich, glaube, gibt in Europa wenig bessere, vielleicht gar keine. Und was ich dachte, ey, wobei die Live-Technik hilft, ist natürlich zu lernen, wie Fische reagieren. Hm. Weil du siehst, was passiert, wenn du deinen Köder animierst, wenn du ihn stehen lässt, wie reagieren die Fische darauf? Und das habe ich in Schweden gesehen, weil Freddy meint dann ein, zwei Mal zu mir, jetzt musst du ihn stehen lassen und jetzt musst du wieder anziehen. Und das hat immer funktioniert, weil er das vom Live kannte. Und wir haben die Hechte da auf Sicht angefischt. Und da war er einfach richtig gut. Und das hat mir gezeigt, hey, da gibt es dann schon einen Lerneffekt, also für den Angler, wenn man sieht, wie die Fische reagieren. Also das ist das Einzige, wo ich denke, ey, hätte ich das mal öfter gemacht, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Wissen noch. Aber wie gesagt, so
bin ich bei dir.
Als ich jetzt in Holland war und habe die ganzen Leute gesehen, wie die da ihr Midstrolling machen und so weiter, die haben die ganze Zeit wirklich, die hatten in dem so ein Boot gestanden, die haben die ganze Zeit runter auf den Bildschirm geguckt, wirklich, also kein Witz, so 1,5 Stunden nebeneinander gestanden, nur auf dem Bildschirm, Stange hin und her gedreht. Ich will es jetzt nicht verteufeln, aber für mich wäre das, glaube ich, zu stressig.
Ja, für mich ist das auch zu
stressig. Und für mich nimmt den Überraschungsmoment weg, wenn ein Biss aus dem Nichts kommt. Weißt du, was ich meine?
Absolut,
das ist halt das Krasse, wenn das ich schon sehe, dass der jetzt kommt.
Naja. Wie oft gehst du angeln aktuell? Kannst du das so sagen?
Ja, ich gehe halt beruflich sehr viel angeln. Das heißt, fünfmal die Woche.
Oh, cool.
Ja, nee, 5-mal im Monat würde ich sagen. Wir haben gestern gesprochen, 60 Angeltage, denke ich, die halt zu 100% mit Kamera begleitet werden.
Das heißt, so privat mal ein bisschen Brassen stippen, in eine Spree gehst du gar nicht.
Nein, genau. Das passiert nicht.
Wir haben darüber gesprochen, wann du das letzte Mal angeln warst, wie oft du angeln gehst, keine Live-Technik und so weiter und so fort. Wann hast du denn das letzte Mal beim Angeln so richtig versagt, so richtig reingekackt, wo du sagst so, boah, Alter, boah. Kann es ja wohl nicht sein.
Also das letzte Mal so richtig abgekackt beim Angeln habe ich, glaube ich, vor 2 Wochen, wo ich halt zum Saisonschluss in Holland war. Und da haben wir, also normalerweise schaffe ich es immer noch, irgendwie Fisch rauszukitzeln und irgendwas Schönes für die Story zu machen, weil ich halt einfach durchziehe und fokussiert bin. Aber da war es so schwer und so schlecht. Ach, und habe mich im Nachhinein auch geärgert, wie ich geangelt habe. Da habe ich auf jeden Fall das letzte Mal versagt.
Was würdest du tun, wenn du einen Tag unsichtbar im Wasser wärst?
Im Wasser, unsichtbar. Nee,
am Wasser.
Am Wasser.
Oder auf dem Wasser können wir auch machen.
Boah, was will ich denn dann tun? Auf dem Wasser unsichtbar. Ja, wüsste ich gar nicht, was soll ich denn dann tun? Du meinst andere Angler beobachten? Oder? Ja,
zum Beispiel.
Nee.
Ich habe so eine ähnliche Frage mal Adrian Prus gestellt. Der hat gesagt, er würde sich, wenn er zaubern könnte, wünschen, er würde schnipsen und würde sich wünschen, dass das Wasser weg ist. Und dann würde er da so durchlaufen und gucken, wo die Fische überall sind und was da so rumliegt.
Aber was ich oft denke, ist, ich würde gern schnipsen und von Spot A zu Spot B kommen mit einem Fingerschnips. Weil das ist ja oft so, Angeln ist ja, besteht ja ganz viel aus Entscheidungen. Ja. Treffe ich jetzt die richtigen Entscheidungen, fahre ich zum richtigen Spot? Und vor allem im Turnier hat man so, oh, man möchte das noch probieren und das noch probieren und das noch probieren. Aber die Zeit reicht halt oft gar nicht. Und ein Köder fängt am meisten, wenn er im Wasser ist. Und durch Fahrzeiten
deswegen hast du so ein schnelles Boot, weil du es nicht aushältst, die Spotwechsel
langsam richtig zu machen. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es auf jeden Fall, den Spot wechseln zu können mit einem Fingerschnipsen.
Das ist geil, das stimmt. Das ist eine relativ gute Idee.
Also Angelzeit maximieren. Es gab ja mal einen Angler, der gesagt hat, Zeit ist Fisch.
Ja.
Hat er nicht so Unrecht.
Es gibt auch einen Angler, bei dem darf man nur beim Spotwechsel auf ein Boot essen und solche Sachen.
Meinst du mich jetzt?
Nee, mit. Ach, bei dir auch?
Also im Turnier darf man gar nicht essen.
Ja, okay, ist mit Freddy nämlich auch ähnlich.
Ja, so. Ja.
Wie kam bei eurem Firstcast-Projekt die Zusammenarbeit mit Vecki zustande?
mit Vecki, das ist eine lustige Geschichte. Ich glaube, die hat er auch gerade irgendwo erzählt. Also Vecki, als er noch ein kleiner Bub war und ich auch noch relativ jung war, da hatte ich gerade neu so ein Bassboot. Ich glaube, war ich einer der ersten in Europa, der so ein Ding hatte.
Ach, so lange kennt ihr euch schon.
Mhm. Und da war eine Messe in Duisburg und da habe ich das Boot, da hat Shimano gesagt, ey, willst du nicht mit dem Boot ein bisschen rumfahren, ein paar Leute mitnehmen? Hab ich gesagt, ja, und da stand dann Vecki mit, weiß nicht, wie alt er da war, 12, 13, 14, ich weiß es echt nicht. Oder vielleicht auch ein bisschen älter mit seiner Freundin. Und da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt und wahrgenommen. Und dann durch seinen Vater natürlich, weil er ja schon eine Koryphäe ist in der Branche, ja, immer mal wieder auf dem Schirm gehabt. Und als ich dann Nace gegründet habe, habe ich ein Team gesucht. Und ich finde, es war gar nicht so schwer, Leute zu finden, die dann in die eigene Philosophie gepasst haben, ohne das überheblich zu meinen.
Nee, gar nicht.
Genau. Und Vecki hat damals halt eigentlich, ich fand, er sah sympathisch aus, hat gute Fotos gemacht und da dachte ich, ey, der wäre doch was für unser Team. Und so habe ich ihn dann gefragt, ey, hast du Bock? Hat er erst gesagt, ja, hat er, aber kann er nicht, weil er mit jemand anderem jetzt ein Projekt startet. Mhm. Das hat sich dann zerschlagen und dann hat er mir doch zugesagt und dann haben wir uns mal getroffen zum Angeln, ohne zu denken, ey, das könnte jetzt YouTube-mäßig so zusammenlaufen, sondern mhm, er sollte einfach ein Teamer werden. Aber wir haben uns gut verstanden, wir haben gut zusammen harmoniert. Merkt man ja jetzt auch so ein bisschen, dass einer die Rolle hat, der andere die Rolle. Und das lieben die Leute und wir verstehen uns extrem gut. Das ist jetzt mittlerweile ein richtiger Freund geworden. Und so ist das gekommen, dass wir jetzt alle YouTube-Folgen fast zusammen machen.
Sehr schön. Sag mal, deine Vergangenheit bei Saltwater als Director beeinflusst die stark die Arbeit bei Firstcast?
Ja, also mittlerweile schon. Dafür hassen mich auch viele Mitarbeiter. Also hassen ist vielleicht ein bisschen groß, weil ich dann schon sehr aufs Detail achte, sehr auf Qualität achte.
Ja.
Natürlich nicht in dem Maße, wie es bei Saltwater der Fall war, aber schon so, dass ich darauf achte, wie der Schnitt ist, wie die Audioqualität ist, wie die Farben sind.
Ja.
Also mehr als, glaube ich, andere Leute es machen würden.
Inszenierst du manchmal auch Sachen bewusst bei Drehs so, dass man jetzt sagt, so komm, wir kommen mit der Kamera jetzt von hinten vom Boot angelaufen oder filmen wir nochmal aus dem Winkel, ich glaube, das ist geiler oder bück dich mal und mach mal heroisch, wenn ich den Fisch drille oder sonst irgendwas. Also das ist gar nicht mal kritisch gemeint, sondern eher so, ob das ein Reflex ist.
Regiemäßig.
Genau, genau.
Habe ich mir abgewöhnt, habe ich mal gemacht, aber ich glaube, YouTube muss schon sehr authentisch sein und mhm, das macht man kaputt, wenn man sagt, mach's nochmal hier, mach's nochmal da.
Ja.
Es lebt von Situationen, lebt von Interaktionen, von Sachen, die spontan passieren, deswegen mache ich das nicht mehr.
Ich erlebe es jetzt ja hier auch gerade, also der grandiose Flo Over filmt ja hier nebenbei euch dieses Wochenende und du gibst ja auch bewusste Entscheidungen an Flo ab. So,
klar,
weil ansonsten würde das Team nicht funktionieren und ansonsten fühlt er sich ja auch nur wie ein Laufhund. Ne?
Ja.
Und dann ist sein kreatives Schaffen natürlich auch weg.
Das funktioniert
und du musst dich ja auch entlasten, glaube ich.
Das stimmt, ne? Das stimmt. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man lange zusammenarbeitet mit Flo. Wir kennen uns in- und auswendig. Und am Anfang habe ich natürlich ein bisschen mehr Input gegeben, auch bei Markus, der jetzt da ist. Aber wenn die Leute dann eingespielt sind, dann halte ich mich total zurück. Ne? Außer ich sehe irgendwas Gravierendes, aber die sind so gut, die machen das so geil, besser als ich wahrscheinlich. Da brauche ich gar nichts sagen.
Wann hattest du die Idee, Nace zu gründen?
Die Idee, Nace zu gründen, ich glaube, ganz ehrlich, ich habe mal mit 17, 16, da kam gerade so, oder 15 oder so, kam gerade Illix auf den Markt und habe mir gedacht, ey, irgendwann in meinem Leben möchte ich auch mal so eine Angelmarke besitzen oder möchte ich sowas machen. Und dann habe ich angefangen, die Turniere zu fischen, dann auch das bei Hecht und Barsch. Und da habe ich gedacht, ey, ich brauche immer noch so ein paar Kniffe an den Ködern, die ich anders machen würde. Und habe mir gedacht, ey, warum mache ich das nicht einfach selbst? Und Hecht und Barsch, die Jungs, die haben mich schon auch sehr darin bestärkt in dem Gedanken. So, dass dann ich dann gesagt habe, ey, ich mache das jetzt. Also es ist jetzt nicht nur Hecht und Barsch allein, aber
nee, klar.
Die haben sich da schon, haben da schon gesagt, ey, das wird auf jeden Fall funktionieren. Das hat mich dann noch mal mehr motiviert, das zu machen. Weil ich auch dachte, ich habe mir den Markt angeguckt und dachte, jetzt ist ja schon ein bisschen anders. Jetzt, ja, irgendwie gehen ja viele in dieses Fahrwasser, alles ein bisschen lifestyleiger, ein bisschen besser, ein bisschen grafischer aufzuziehen. Ja. Aber das gab es halt damals nicht. Ich dachte, die jungen Leute, die wollen halt irgendwie auch wie in einem Fahrradbereich, wie im Trendsportbereich, die wollen halt irgendwas haben, womit man halt auch sich identifizieren kann und nicht dieses Image hat von, ich bin der dickbäuchige, im Unterhemd angelnde, biertrinkende Tarnhosenangler.
Ja, klar.
Und deswegen habe ich gedacht, ey, da ist eine Marktlücke und ich habe auch gedacht, das ist meine Passion. Das wird mir einfach so viel Spaß machen, dass ich mir dann halt eigentlich auch einen Job schaffe, den ich mein ganzes Leben lang gerne mache.
Das ist sehr schön. Du machst die geilsten Überleitungen von meinem Manuskript. Du kennst mein Manuskript nicht, aber die leitest du schön über. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, genau über das Thema. Also du hast ja Nace direkt sofort als andere Brand aufgebaut, als das normalerweise im Angelbereich der Fall ist. Oft ist es ja in Märkten so, dass die Leute gucken, was die anderen machen, adaptieren das, weil sie denken, das funktioniert und das ist erfolgreich und machen es dann auch so. Das hast du bewusst nicht gemacht und du hast dir bewusst auch sofort, also du hast nicht im Keller angefangen und auch nicht mit einer Handvoll Gummifische, sondern mit einem Container voll Gummifische, vereinfacht gesagt. Und du hast dir gleich Investoren geholt, du hast gleich Geschäftspartner rangeholt, du hast es gleich professionell aufgezogen.
Ja.
Ist das so ein bisschen auch dessen geschuldet, weil du wusstest, wenn ich das anfasse und das ist meine Passion und ich glaube daran, dass es geil wird. Warst du ganz doll überzeugt davon oder hattest du auch so ein bisschen...
Also sind es verschiedene
Aspekte. Also Angst hattest du bestimmt, oder?
Ach, Angst. Ich bin nicht so ein Mensch, der Angst hat. Ich bin immer so ein bisschen... Wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wieso. Also natürlich ein bisschen Sorge hat man immer, aber ich gehe dann immer einfach... Ich sag immer, wenn es Probleme gibt, let's cross the bridge when we get there. Also ich sehe die Probleme oft meistens nicht. Genau.
Bewusst weil, nicht? Also
bewusst nicht. Ja, das bewusst ist geil. Nicht, weil viele sagen immer, es gibt schon, also guck mal, hätte ich das gemacht, dann hätten dir viele gesagt, es gibt schon 10.000 Gummifischmarken am Markt. Was auch alle im Internet am Anfang geschrieben haben. Ja. Was machen die jetzt anders? Was ist das Neue? Macht das nicht? Bringt nichts. Hat mir sogar ein großer Player gesagt, zu dem ich, also jetzt nicht mehr groß, zu dem ich gegangen bin und gesagt habe, ey, ich möchte gerne mit euch das machen. Habt ihr Bock? Ein großer Online-Importeur damals, die haben gesagt, nee, mach nicht. Kannst ein paar Sonderfahrten mit uns machen, aber das bringt nichts.
Ja.
Und würde ich darauf hören und die Angst siegen lassen, dann hätte ich das nicht gemacht. Und das wollte ich nicht. Und zu deinem Thema, ich habe direkt Investoren und Leute reingeholt. Ich finde, es ist wichtig, wenn du ein Unternehmen gründest, deine Stärken zu kennen.
Ja.
Und meine Stärken liegen nicht darin, also in vielen Sachen eben nicht. Ich habe ein paar Stärken, aber ich habe nicht überall Stärken. Und wo ich die Stärken nicht habe, habe ich halt mir die Leute reingeholt, die Stärken haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, um ein gesundes, gutes Unternehmen zu gründen.
Witzig, weil ich habe im Vorfeld mit jemandem gesprochen, mit jemandem dir nahestehenden, wir können am Ende auch raten, darfst du, wer es ist. Und der hat genau das als eine seiner großen Stärken rausgespielt, dass er gesagt hat, dass denn versteht ganz genau, welche Leute er braucht, um an sein Ziel zu kommen. Und versteht ganz genau, die Aufgaben zu verteilen und Leute zusammenzubringen, die harmonieren und versteht ganz genau, was du eben gesagt hast, ne, deine Stärke ist, das Ziel zu sehen und die Vision zu haben und die Leute links und rechts einzusammeln und jedem sein Gewerk zu verteilen, dass es läuft. Und das ist ja ganz interessant, das machen wir beide beruflich in einem ähnlichen Kontext, so ich in einer anderen Branche und weniger kaufmännisch, aber ich glaube, der kreative Part ist ja bei dir auch eher der Part, der da läuft. Oder was genau ist deine Aufgabe bei Nace?
Ist vor allem der kreative Part und die Vision zu haben.
Ja.
Das ist wirklich, könnte man so zusammenfassen. Natürlich bin ich auch der eigene Influencer dann und so weiter und so fort, aber
Das ist schon ein gutes Konstrukt, ne?
Ja, also, haben wir schon echt Glück gehabt, dass das so das Konstrukt ist. Und ich bin natürlich in der Produktentwicklung und in den Produktideen auch sehr beteiligt und natürlich vom Marketing, ja.
Ist alles, was du anfährst, eigentlich erfolgreich?
Es kommt immer darauf an, wie man Erfolg definiert, ne? Und es würde jetzt.
Da steigen wir jetzt ein.
Naja, und ich finde, das ist auch. Wenn ich jetzt Ja sagen würde, klingt es auch extrem überheblich. Ne?
Nö, finde ich gar nicht, weil ich finde, du bist ein Mensch, der das, also du bist eher ein Mensch, dem das nicht in die Wiege gefallen ist, so mit, oder ich weiß nicht, du bist, glaube ich, nicht mit dem goldenen Löffel gefüttert oder irgendwas, aber man hat bei dir das Gefühl, du hast richtig Bock, du brennst total für die Sache, du hast gute Ideen, du traust dich, das haben wir gerade drüber gesprochen, du traust dich, Dinge umzusetzen und du machst das mit Sinn und Verstand und ich glaube, wenn wir uns jetzt angucken, mal ganz oberflächlich die Flughöhe, so das ist denn Schöne, so hat 3 Unternehmen, hat eine bildhübsche Freundin, hat 2 tolle Töchter, hat ein mega krasses Boot, ein krasses Auto. Da gibt's ja Tausende von Menschen, die dann zu dir aufschauen oder sagen, boah, mit dem identifiziere ich mich. Es gibt dann aber bestimmt auch welche, die sagen so, boah, ey, der Proll.
Viele,
ja. Aber wenn man den Hintergrund versteht, so dass das ja nicht einfach dir zugefallen ist, sondern dass du, ich erlebe dich jetzt ja hier, du bist einfach so, du bist getriebener als ich und das finde ich immer schon krass.
Ja.
Und wir haben gestern Abend bis um, weiß nicht, 1 oder 2, nee, bis nach 2 haben wir sogar zusammengesessen hier und dein Handy hat durchgängig, also es kamen immer noch Nachrichten und Nachrichten und du bist viel gefragt und von nix kommt nix, sagt man ja
so schön. Ja. Also lustig, diesen Vorwurf, mit einem goldenen Löffel geboren zu sein, konnte ich mir am Anfang, als ich noch ein bisschen jünger war, oft anhören. So
ja, tatsächlich.
In den Kommentaren, ja, Papa, Boot gezahlt, reiche Eltern und so weiter und so fort. Das hat mich damals richtig getriggert, ist jetzt nicht mehr so, weil man natürlich dann so ein bisschen das, was man selbst geschaffen hat, irgendwie einen abreden will oder weißt du,
also ja, ab einem gewissen Punkt muss man sich ja aber auch hinstellen und sich belohnen für das, was man tut. Ja. So. Ich finde es dann aber auch legitim. Also ich gönne dir das zum Beispiel von Herzen, weil ich weiß, dass du halt kein blöder Penner bist oder ein unsympathischer Typ. Es sei denn, du bist jetzt einer von diesen Schwurbelleuten, die mit Hillary Clinton Kinderblut trinken in dieser Pizzeria. oder so. Nein, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Wir sprechen jetzt mal ein bisschen über Erfolg, weil ich finde, Erfolg ist immer so ein Thema, was mit dir immer mit schwingt immer. Und eigentlich ist das auch mein Hauptthema heute mit dir, wo ich mit dir drüber sprechen möchte. Wenn du am Ende des Tages so auf den Tag zurückblickst, woran misst du, ob der Tag erfolgreich war oder nicht?
Boah, das ist eine gute Frage. Da muss ich erstmal ein bisschen. Ich glaube, über meine eigene Zufriedenheit. Ne? Also für mich ist es ja vor allem, wenn jetzt zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, wir stellen einen neuen Köder vor und wir überlegen uns ein Konzept und ein Design dafür und ich bin happy am Abend mit dem, was wir machen und ich habe ein gutes Gefühl, dass das einschlagen wird, dann ist das für mich ein erfolgreicher Tag. Aber es gibt ja so Tage, wo man kreativ hängt, wo man denkt, voll, ey, man kommt nicht auf eine gute Idee, man ist nicht bei 100% und so, das habe ich auch oft auch bei Produkten. Aber wenn ich am Ende des Tages denke, ey, wir haben ein geiles Produkt, wir haben ein geiles Marketing, dann ist für mich ein sehr erfolgreicher Tag.
Wie viel Prozent von deinem Erfolg, von mir aus auch an so einem Tag, ist Planung und wie viel ist Instinkt?
Also, wenn du meinen Geschäftspartner fragen würdest, wie viel Planung ist, würde er wahrscheinlich sagen 0% und das Instinkt 100%. Ich würde sagen, es geht in die Richtung, da hat er schon recht. Also, ich würde sagen, so Planung 30%, Instinkt 70%, sowas.
Ja, okay. Würdest du sagen, glaubst du an Glück oder glaubst du, Glück ist nur ein anderes Wort für gute Vorbereitung?
Das ist gute Vorbereitung habe ich selten, muss ich sagen. Ich mache viel aus dem Bauch heraus, viel instinktiv.
Auch beim Angeln? Also beim Turnierfischen?
Ja, ich angle ja vorher gar nicht. Ne? So, also Turnier habe ich auch keine Zeit zu trainieren und so. Mhm. Und das wird mir oft gesagt, dass ich viel Glück habe. Im Turnieren habe ich auch, aber ich glaube, es gehört auch Instinkt dazu und der ständige Wille und das Getriebensein, sich zu verbessern und das zu verstehen, was man macht. Ich glaube, das gibt es halt Leute, die sind anders drauf.
Ne? Ja,
ohne das jetzt wirklich überheblich zu meinen, aber das ist auch so, meine Freundin sagt immer, es ist brutal nervig, mit mir zu arbeiten, weil ich so perfektionistisch bin, weil ich beim Film immer die letzten Prozent rauskitzeln will und auch beim Angeln ist das so. ich ziehe da so lange durch und bis ich es verstanden habe oder bis ich einen Schlüssel gefunden habe oder.
Ne, du kannst auch schlecht aufhören.
Ich kann schlecht aufhören, ja.
Der letzte Wurf sind immer 10, so, ne?
Gibt's nicht, ja. Ja.
Wie wichtig ist für deinen Erfolg auch dein Netzwerk? Also gehen wir jetzt mal vom Angeln aus. Da ist es ja auch schon wichtig zu wissen, was das, wo läuft und Co. Ne?
Das wird mir immer vorgeworfen und immer gesagt, Netzwerk. Ich habe nicht mehr mit Netzwerk als andere Teilnehmer, die damit fischen. Ich habe ein gutes Netzwerk, Freunde. Aber am Ende, finde ich, bringt das nicht immer so viel, wenn die Leute sagen, wo und wie du fischen musst. Hm. Weil das funktioniert oft ganz oft gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Tagesformabhängig.
Naja, auch wenn die Leute sagen, du siehst jemanden neben dir fangen und machst alles genauso, angelst dann aber nicht mehr, wie du angeln würdest und bist dann halt null erfolgreich und fängst nicht so viel. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass du deinen eigenen Weg oder deine eigene Strategie findest beim Angeln, um erfolgreich zu sein.
Ja, und im beruflichen Kontext? Wie ist da mit deinem Netzwerk?
Beruflicher Kontext, mein Netzwerk.
Also, aber man hat schon das Gefühl, dass du ein krasses Netzwerk hast, also aus vielen guten Leuten, die...
Naja, sagen wir so, im Angelbereich, sagen wir so, das Netzwerk oder die Leute, die gut sind, die habe ich um mich herum geschart.
Genau, das meine ich damit.
Ja, genau. Also ich dachte, Netzwerk mal so eher außerhalb der Firma. Also ich habe halt einen richtig guten Geschäftspartner mit Marcel, ne, der wirklich die Sachen richtig gut kann, die ich halt eben nicht so gut kann. Da habe ich sehr viel Glück. Dann haben wir in der Produktentwicklung Jungs, die das extrem gut können, die auch Kontakte dann zu den Produktionen haben, die da Produktionswege hergestellt haben. Also was intern betrifft, haben wir schon wirklich sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja. Das Gefühl habe ich allerdings.
Ja, auch Steffen, ne, der mit seiner Expertise, der ist der CEO der Metro, der weiß ganz genau, wie der Hase läuft, auch wenn er natürlich jetzt nicht im Alltagsgeschäft da ist, aber man hat schon in der Sicherheit im Hintergrund jemanden, der dann natürlich auch da ist und helfen kann.
Ich finde, das ist ein ganz großes Zeichen von Stärke, dass du das so zugeben kannst. Also, dass du einfach sagen kannst, ohne Marcel oder Steffen würde das gar nicht so funktionieren, weil du einfach die Dinge, die dir nicht liegen, abgeben kannst und auch weißt, die Dinge sind bei denen in den richtigen Händen. Ne? Also du sprichst ja sehr wertschätzend auch besonders von den beiden.
Ja,
also, und das, finde ich, ist ja eine ganz große Stärke. Ne?
Ja.
Hattest du schon mal das Gefühl, dass du dich selber irgendwie in deinem Ehrgeiz verlierst? Also man hört ja immer gerade raus, auch dass du sehr getrieben bist und sehr überzeugt bist auch von deinen Ideen und versuchst ans Ziel zu kommen.
Also darin verlieren, du meinst, dass ich...
Ja, dass man so denkt, boah, die Idee muss jetzt geil sein und...
Nee, ich glaube, das kann ich gut. Ich glaube, ich kann, wenn ich die Idee gut finde, merke, es funktioniert nicht, kann ich gut loslassen.
Okay,
also
kannst du loslassen?
Ich kann loslassen,
was macht dir mehr Angst, so Stillstand in irgendeiner Sache oder Kontrollverlust? Also wenn es irgendwo nicht weitergeht oder wenn du merkst, ich kann das nicht mehr...
Ich glaube, Stillstand ist schlimm. Kontrollverlust habe ich, glaube ich, noch nie so erlebt. Also im Beruflichen. Also ich habe ja immer die Leute, wo ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. Deswegen finde ich es auch wichtig. Ich habe mal mit einem sehr guten Freund gesprochen. Der hat ein sehr, sehr erfolgreiches Streetwear-Label. Und der hat immer gesagt, ey, gründe alleine, hol dir die Leute rein. Er ist damit sehr erfolgreich. Und ich habe immer gesagt, nein, ich will nicht alleine gründen, weil ich will Leute haben, die meinen Rücken frei halten, die mir den Rücken stärken oder die mit mir auch durch Sachen gehen. Und wenn ich da einen Partner habe mit Marcel und Steffen, auf die ich mich total verlassen kann, dann kommt man selten an so Situationen, wo man denkt, man hat Kontrollverlust, weil man immer einen Buddy hat, ne, der da helfen kann.
Findest du, dass du fleißig bist? Oder findest du eher, dass du so besessen bist von einer Idee oder angetrieben bist? So?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich bin schon fleißig.
Diszipliniert?
Interessengetrieben fleißig.
Also intrinsische Motivation, dann geht's richtig los.
Ja.
Gibt es so Sachen, wo du völlig reinkackst, wo du sagst, Alter, das liegt mir gar nicht?
Ja, Organisation. Also auch so, als alles so, Sachen, die mich nicht interessieren, bin ich schlecht drin.
Ja,
ich glaube, das ist so, ich bin so ein kleines ADHS-Kind. Das ist halt typisch für die Leute, ne? Die sind so, haben so Inselbegabung oder sind
das ist halt auch intrinsische Motivation, ne? Das ist so das.
Ja, den Begriff kann ich noch nicht, aber genau so. Also ich glaube, ich bin wirklich gut in Sachen, die mich interessieren und wirklich schlecht in Sachen, die mich nicht interessieren. Und wenn man das vorher weiß, kann man das ja super easy abstellen. Oder sich so aufstellen, dass
wenn man sich sein Leben so einrichtet, dass es auf seine Stärken zutrifft, passt das. Genau. Also wünschst du dir manchmal so ein 9-to-5-Leben? Also das alles so normal ist, so guten Tag, ich gehe jetzt zur Arbeit, ich bringe die Kinder in die Kita, gehe ins Büro und bin um 17 Uhr wieder da.
Ja, ich wünsche es mir manchmal, um mehr Zeit mit meiner Familie zu haben. Das ist der einzige Punkt, wo es aufkommt, wo ich denke, ich will noch ein bisschen mehr Zeit oder entspanntere Zeit mit meinen Töchtern und mit meiner Freundin. Aber auf der anderen Seite wüsste ich, es würde nicht funktionieren. Ich würde da in einem 9-to-5-Job würde ich nicht funktionieren. Ich arbeite immer und nie. Ne? Also ich.
Ja, genau.
Weißt du, was ich meine? Ich so, wenn mir um 2:30 Uhr ich noch ein Interview abnehmen muss oder mir jemand schreibt, dann arbeite ich und denke ich, oh, jetzt um diese Uhrzeit. Ja, aber wenn ich halt um 12 Uhr mal chillen will, dann chill ich. So, also das brauche ich.
Gibt es irgendeinen Aspekt, der echt auf der Strecke bleibt, dadurch, dass du so viel machst?
Bleibt das auf der Strecke? Ja, also im Moment bleibt sehr viel, man selbst bleibt schon auf der Strecke. Mhm. Also so, ich habe das Glück, dass ich Angeln als Beruf habe. Das heißt, ich habe schon so etwas wie ein Freizeitausgleich auch dabei. Aber dadurch, dass man 2 Kinder hat, eine Freundin hat, 3 Jobs hat, funktioniert man vor allem dafür und nicht für sich selbst. Also ich gehe nicht mehr zum Sport oder weniger zum Sport. Mhm. Ich mache weniger Sachen für mich, was aber auch okay ist, weil ich denke mir, das ist eine Phase. Die wird sich auch wieder ändern. Aber das bleibt schon ein bisschen auf der Strecke, muss man sagen.
Würdest du merken, wenn es zu viel wird? Wenn ja, woran? Oder hast du schon mal gemerkt, dass es zu viel wird?
Ende des Jahres habe ich das schon mal gemerkt. Dann habe ich gemerkt, der Körper ist einfach am Ende. Man wird mehr krank, man kann nicht mehr, man hat keine Ideen mehr, man ist gereizt, alles stört einen nur noch. Hatte ich schon, aber ich kann mich gut, ich kriege das, glaube ich, gut hin, mich dann wieder selbst zu regulieren.
Kannst du dich dann auch rausnehmen? Also kannst du dann auch sagen, so Leute, jetzt so First Cast Dreh wird ab. Nee. Becky, du machst das alleine. Nee. Oder hier Interview nehme ich jetzt nicht ab oder sowas.
Ja, aber das sind so Sachen, die mich nicht stressen, glaube ich. Also ich würde dann eher sagen, ich mache einen Dreh mehr mit Becky, weil mich das auch so ein bisschen
runterbringt.
Ja, ne? Klar, man muss dann einen ruhigen Dreh machen. Also wir haben auch extrem viele, extrem stressige Drehs.
Ja.
Und du weißt ja, wie es für den Körper ist, wenn du bei -3 Grad im Wind und Regen 12 Stunden am Wasser stehst, 4 Tage am Stück mit 5 Stunden Schlaf pro Nacht. Ja. Das haben wir auch schon oft, aber dann muss man halt ein bisschen ruhigeren Dreh machen. Das glaube ich, kriege ich ganz gut hin.
Die geheime Informationsperson von mir, die macht sich deswegen auch ein bisschen Sorgen um dich.
Echt?
Also weil die sagt, gerade diese Drehs, von denen du gesprochen hast, bei Dreckswetter draußen sein und so weiter und so fort, dass das körperlich zu dir reinballert und die sagt, du solltest dich fürs Alter später mal besser aufstellen wieder.
Das klingt eigentlich nach meiner Freundin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit meiner Freundin.
Nee, das würde ich nicht. Nee, das würde ich auch nicht machen, ohne dich
zu fragen. Nein, das wäre ja nicht schlimm. Ich meine, wenn es sowas Berufliches ist und du eine E-Mail schreibst, das wäre ja kein Problem. So war das nicht gemeint.
Hättest du gesagt, Christoph, ja, komm mal her, und dann komme ich hier gleich in die Fresse.
Nein, auf keinen Fall. Nein, Quatsch.
Das ist mein Alter angeschrieben.
Nee, so bin ich nicht. Wenn die Intention die richtige ist, dann ist mir das egal.
Gab es mal eine Begegnung in deinem Leben, die alles für dich verändert hat? Im Kontext so First Cast, Nays, Angelkarriere, Turniere, Mentor oder sowas?
Boah, eigentlich gab es das nicht, wenn man ehrlich ist. Eigentlich hat sich alles so gefügt. Also weil ich so sehr Interessen bezogen alles gemacht habe, war es klar, dass ich irgendwann dahin komme. Aber welche Begegnung schon geholfen hat, muss man sagen, war die mit Johannes Dietl. Da war ich noch ein kleiner Junge, 2004 war das, war im Barschalarm-Forum. Und ich habe den Johannes getroffen bei so einem Treffen und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Wir haben sehr viel zusammen geangelt und der hat mir dann tatsächlich die Connection zur Fisch und Fang gemacht.
Ah ja, okay.
Und hat mich da so ein bisschen unterstützt, da hinzugehen. Und wenn man es jetzt überspitzt sagt, war ja dann quasi verantwortlich, dass ich Fisch und Fang gegangen bin, dass ich bei der Fisch und Fang das Schneiden und so gemacht habe und somit im weiteren Verlauf natürlich auch dafür verantwortlich meine weitere, in Anführungsstrichen, Karriere. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen viel gesagt, aber Johannes war schon, wenn du mich nach einem Mentor fragst am Anfang, war Johannes schon auf jeden Fall sehr supportive und hat mir da schon sehr geholfen. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal.
Und das Schöne ist, ihr seht ihn nicht, aber das ins Augen leuchten gerade und man merkt, dass es gerade von Herzen kam. Ja, ja. Also tatsächlich ist das, was Du strahlst immer noch.
Ja, stimmt ja auch. Süß. Also,
Kennst du diesen Moment, dass man so kurz mal anhält im Kopf und so denkt, boah, Alter, was ist gerade eigentlich alles passiert? Habe ich das eigentlich verdient? Also, dass man so einen kurzen Schulterblick macht. Also, ich habe das ein paar Mal in meiner beruflichen Laufbahn gehabt, die auch echt eigentlich immer nur bergauf ging und nur, ich mache eigentlich auch nur geile Sachen und nur das, was ich geil finde, dass ich manchmal denke so, ey, womit habe ich das eigentlich verdient? Oder warum habe ich so ein Glück? Und dann kriege ich plötzlich so ein bisschen Angst kurz, dass das irgendwie alles zerfallen könnte. Aber dann denke ich mir wieder so, nö, auf gar keinen Fall. Und dann freue ich mich wieder. Also kennst du solche Momente?
Naja, es gibt so Momente, wo ich mir dann sage, ey, ich bin sehr dankbar für alles, was ich gerade erreicht habe oder was alles um mich herum passiert. Das habe ich schon. Dann sage ich das auch innerlich zu irgendjemandem. Ne, ich bin nicht gläubig oder so.
Ja.
Aber ich sage mir das innerlich ein paar Mal. Das weiß ich. Weiß nicht, einfach, weil man dann denkt, ey, man manifestiert das und es stellt so sicher, dass es so bleibt. Das ist totaler Schwachsinn, aber das mache ich schon. Aber ich bin jetzt niemand, der so innehält und sagt, oh krass, was da alles schon passiert ist, wie viel Glück habe, weil ich glaube, ich zu getrieben bin.
Du hast gar keine Zeit dafür
noch. Ja, und weil ich auch denke, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will.
Okay, krass, ja, das ist doch
also,
auch gut.
Das muss noch viel, viel besser, viel, viel krasser werden, viel, viel, also auch mit Nays, ne? Also hab noch so viel vor und so viel Bock auf geile Sachen, Kollaborationen, Köder verbessern.
Ja, super, klingt
gut. Und auch mit Marcel haben wir geile Ideen, also das ist mein Geschäftspartner Marcel, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. So für was man für die Community machen kann, was man im Klamottenbereich machen kann. Weil da ist es uns natürlich auch sehr wichtig. Zum Beispiel, viele haben uns am Anfang als Merch-Band wahrgenommen und so, aber das ist ganz wichtig. Ne, da wollen wir richtig viel Energie noch reinstecken.
Ja.
Du hast ja ein paar Sachen schon gesehen. Wir machen wirklich geile, funktionale Sachen mittlerweile mit Regenjacken, Softshell-Hosen, Softshell-Jacken und so weiter und so fort. Und es gibt so viele Baustellen, wo ich denke, die muss ich noch fixen, dass ich nicht zurückblicke und denke, ach geil, was hier schon erreicht wurde und so. Also ist eher so, dass ich nach vorne blicke und sage, oh, super, das muss ich noch erreichen.
Hast du manchmal so Selbstzweifel, dass du denkst, gar nicht im Sinne von, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht, aber dass man schon an irgendwas zweifelt oder eine Kritik bekommt, die einen richtig zurückschlägt. Soll ich dir ein Beispiel liefern? Für mich?
Also ich hätte jetzt spontan gesagt, ja. Also ich glaube, ich bin leicht aus der Bahn zu werfen mit Kritik und denke dann, ey, ist das gut genug, was ich mache? Muss ich noch mehr Gas geben?
Genau.
Das habe ich schon.
Ja. Und dann kommt vielleicht noch so eine Kritik, die noch in die Kerbe reinschlägt und dann ist noch
schlimmer.
Ich erzähle dir mal ein krasses Beispiel. Ja. Meine Tochter, also ich habe nebenbei auch eine Radiosendung gemacht, 8 Jahre lang. Mhm. Bei der Radiosendung, das war eigentlich eine DJ-Radiosendung, aber wir mussten da auch moderieren. Und ich habe die Moderation zu Corona immer zu Hause aufgenommen, weil wir nicht ins Radiostudio sollen. Und dann hat meine Tochter das irgendwann mal sich angehört und hat zu mir gesagt, Papa, du sagst die ganze Zeit Warum sagst du nur mal Jetzt habe ich vor ein paar Wochen im Barschalarm-Forum gelesen, dass sich da ein User über den Podcast hier beschwert hat, weil der Moderator, er hat zum Glück nicht geschrieben, der spaßt, aber immer sagt und er könnte das nicht hören. Und meine Tochter hat also diese Kerbe aufgemacht und dann hat der da noch reingeschlagen.
Ja, kenn ich.
Das hat mich so runtergezogen, so getriggert, dass ich nochmal ein Moderationstraining sozusagen gemacht habe und so Übungen mache, um mir das abzugewöhnen.
Ja.
Und das, also weißt du, solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten,
aber triggert dich dann das auch wenn jemand anders jetzt sagt?
Nee, überhaupt gar nicht. Aber ich musste halt ganz doll lernen, dieses mir abzutrainieren. Ja. Und das habe ich aber, weil meine Tochter ist viel mehr wert als irgendjemand aus dem Internet, so, ne? Aber wenn dann jemand diese Kerbe öffentlich nochmal aufmacht und da auch nochmal reinhackt, so, das hat mich so getriggert, dass
ich. Ja, das verstehe ich vollkommen.
Kann ich nicht mit umgehen.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wobei man auch sagen muss, also. Barschel am Forum liebe ich, ne? Aber da gibt es ja auch schon den einen oder anderen Experten, der da irgendwie.
Internet.
Ja, das ist schon krass.
Also kennst du zumindest.
Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Ich finde, das ist auch wichtig. Ich finde es auch arrogant oder ein bisschen überheblich und der falsche Ansatz, wenn man immer sagt, boah, nee, ich bin frei von jeder Kritik und es interessiert mich nicht.
Voll.
Ich finde, man wächst auch und lernt damit, wenn man offen ist dafür.
Ich habe auch gelernt, dass man Leuten ruhig Kritik geben kann, wenn man sie positiv formuliert.
Ja, das muss ich noch lernen. Ich kann schon manchmal, glaube ich, ganz schön harsch sein mit Kritik.
Was kannst du denn besser gewinnen? Oder was kannst du schwerer? Nee, das ist eigentlich besser gefragt. Was kannst du schwerer gewinnen? oder zufrieden sein? Was ist für dich schwerer? Also musst du irgendwas gewinnen?
Ich bin sehr zufrieden.
Du bist jetzt grundsätzlich sehr zufrieden?
Ja, ich bin, glaube ich,
ein also sehr zufriedener Mensch. Also bist du leicht zufriedenzustellen? Also kannst du auch bei einem Turnier mitmachen? Und also ich meine das so, könntest du ein Turnier fischen und sagen, jo, ich bin mit dem zweiten Platz zufrieden?
Nee, das kann ich nicht.
Okay.
Ich bin insgesamt zufrieden mit meinem Leben und wie so ist. Aber also in solchen kleinen Mikrogeschichten auf keinen Fall. Also ich könnte jetzt auch nicht zufrieden sein mit einem Köder, der nur halb geil ist.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, verstehe ich, genau. Ja.
Und ein zweiter Platz ist schon ziemlich hart
auch. Okay.
Und also zweiter Platz ist noch okay. Aber so, wenn du total im Mittelfeld rausfliegst oder weiß ich was in einem Turnier, das belastet schon. Und ich muss auch sagen, die Turniere, ich mache ja dieses Jahr eine Turnierpause, kleines Sidefact, also zumindest bei den anderen Turnieren, die sind für mich extrem stressig, weil ich dann schon sehr unter Druck stehe, vorher, nachher, also den Druck, den ich mir selber mache. Ich könnte ja so rangehen und sagen, so, ja, scheiß drauf, ich mache jetzt mal mit. Ob es gut wird oder nicht, werden wir sehen. Aber das gibt es bei mir nicht.
Ja, du bist schon sehr kompetitiv und willst auch schon gewinnen, ne?
100%, ja.
Würdest du dich selber auch so als Anführertyp bezeichnen? Oder eher so als, also es gibt ja auch dieses Business-Blabla, Modern Leadership und so weiter, also Leute zusammenbringen und eher so der Nice Guy zu sein, der so ein bisschen Fäden zieht im Hintergrund, die Leute merken das gar nicht, oder bist du schon so der Typ, der vorne vorwegläuft und sagt so, ey, hier müssen wir hin, kommt jetzt mal alle mit, du machst das.
Das ist schwer zu sagen. Also mir wird es öfter gesagt, aber die Frage hättest du lieber deine Vertrauensperson mal fragen sollen.
Ja, stimmt. Aber kannst du dich auch mal gut fallen lassen? Also du sagst ja selber, dass die organisieren schwer fällt.
Ja, ich will schon immer, glaube ich, schon die Fäden in der Hand haben und es verstehen, so das große Ganze.
Ja.
Aber ich kann schon gut fallen lassen. Auf jeden Fall.
Woher nimmst du die Kraft und die Konzentration für den ganzen Bums, den du machst?
Ach, das ist eine gute Frage. Aus dem Angeln, glaube ich.
Ja? Also tankst du dabei so auf?
Ja, ich glaube, da tanke ich sehr auf, ja. Ja. Also wenn ich, für mich ist Angeln ist Bestandteil mein ganzes Leben. Also wenn ich eine Woche angeln bin oder zwei Tage angeln, ist es so viel für mich, weiß nicht, 10 Tage Strandurlaub. Also ich bin da richtig, das bringt mich richtig runter.
Bist du komplett entspannt?
Ja. Ich brauche das auch, ne? Wenn ich das nicht hätte, glaube ich, würde ich nicht funktionieren.
Ja, du musst ja auch den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Also als Führungskraft musst du ja den ganzen Tag Entscheidungen treffen. So. Und das strengt ja auch an. Also auch wenn du dabei jetzt nicht auf dem Laufband bist oder am Steharbeitsplatz irgendwie so ein Balanceboard unter dir hast, musst du die Entscheidung treffen. So, gibt es da einen bestimmten Ort, an dem du immer Entscheidungen triffst, so richtig wichtige? Auf dem Boot, im Auto, unter der Dusche, auf dem Pott?
Da, wo ich gerade bin. Ich arbeite immer.
Immer.
Und da brauche ich jetzt keinen Ort.
Kannst du abschalten irgendwann? Also kannst du in Urlauben abschalten oder
mittlerweile
beim Kinder ins Bett bringen?
Mittlerweile kann ich das ganz gut. Ja, gut. Ich wollte jetzt sagen, mittlerweile kann ich das ganz gut. Also ich bin schon sehr getrieben und das stört auch meine Freundin und bin immer am Arbeiten und auch dann immer am Handy. Das fällt mir schon schwer, abzuschalten, aber wenn ich es schaffe, kann ich das auch schnell, ne? Also ich kann, wenn es irgendwie in der Moment ist, ich habe jetzt Ruhe, dann habe ich auch Ruhe. Das sehe ich auch immer. Es gibt auch diese Aura-Ringe oder so, die so dich tracken und so.
Ja,
diese. Und der sagt immer, ey, diese Resilienz ist extrem stark oder wie das heißt. Das heißt, ich komme von hohen Stressspitzen ganz schnell in die Ruhe und so.
Beim Urlaub dann so klassisch oder wo
auch bei der Arbeit immer.
Okay.
Ich glaube, das ist auch, deswegen funktioniere ich noch. Ich glaube, wenn ich es nicht schaffen würde, das zu haben, wäre ich schon am Burnout oder weiß ich
was. Ja, ich wollte gerade sagen, weil da bist du total Kandidat für, ne? Also so wie ich dich einschätze
einfach. Ja, ja, ja.
Ich war auch selber mal kurz davor, deswegen weiß ich so ein bisschen, wovon ich rede. Da muss man ja tatsächlich aufpassen.
Ja.
Was sollen die Menschen über dich denken, wenn du mal, wie schnell fährt dein Boot?
Ja, kommt drauf an, wie viele Leute drin sind, wie betankt das ist, sagen wir max 120.
Was sollen die Menschen über dich sagen, wenn du irgendwann mal nicht mehr mit 120 übers Wasser ballerst?
Ach, du meinst, wenn ich tot bin?
Ja, oder wenn du einfach dich zurückgezogen hast aus der Öffentlichkeit, wenn du vielleicht mal irgendwann sagst, so, ja, ich bin jetzt noch, das sind Schöne, mir gehört noch Nays, ich bin jetzt irgendwie 70 oder irgendwas.
Ach, du brauchst nichts über mich sagen. Wichtiger ist mir, was sie über Nays sagen, als über mich.
Okay, das ist schön, ja.
Weil das ist ja auch schon ein bisschen unser Ziel, das bisschen von mir wegzubekommen, um Nays einfach noch
stärker
zu machen.
Ja,
als Marke,
ja,
und nicht als Person. Und mit dem 120 fahren, also wir machen das ja gar nicht mehr so oft. Wir haben das gerade festgestellt, wir nutzen das Boot ein, zweimal im Jahr. Ne? Früher war es ja immer so, aber jetzt sind wir in Skandinavien auf Kajaks unterwegs, in Zelten unterwegs, sind in Spanien vom Ufer, also mit 120 übers Wasser ballern, ist ja gar nicht mehr so das Image, das wir verkörpern, obwohl es viele wahrscheinlich noch denken.
Okay. Gab es in deiner Karriere bis jetzt, ich nenne es auch mal Karriere, weil es ist definitiv eine Karriere, gab es so einen ausschlaggebenden Move, wo du sagen würdest, so das war jetzt der entscheidende Punkt, der nochmal alles angeschoben hat? War das die Gründung von NACE oder war das ein Turniersieg oder war das irgendwas, wo du gemerkt hast, wo es so klack gemacht hat und du gemerkt hast, so okay, Saltwater wird vielleicht gar nicht mehr mein Ding sein, sondern...
Ja, ich habe es gemerkt, weil, also dass Saltwater nicht mehr mein Ding ist, habe ich relativ schnell gemerkt, also... Natürlich ist auch meine Passion, ist mein Baby, liebe ich. Aber durch die Art des Jobs hat sich so ein bisschen die Passion verändert, weil, früher war es ein sehr, sehr kreativer Prozess, wo ich für alles verantwortlich war, wo es mehr ums Kreative ging. Je größer die Budgets werden, desto weniger geht es ums Kreative, sondern desto mehr geht es darum,
was der Kunde will.
Den Kunden zufrieden zu machen. Ja, klar. Und das war für mich ein großer Punkt, wo ich sagte, nee, das will ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, meine andere Passion, Angeln, NACE, es hat so viel Potenzial für mich, ich muss das machen. Ja. Und natürlich gibt es dann immer so Faktoren, die dann besonders ausschlaggebend für den Erfolg sind oder gut sind. Das ist erstens, mit welchen Leuten man sich zusammentut, ne? Also mit Marcel und so weiter. Das war natürlich da genau die richtige Entscheidung, glaube ich. Und aber auch so Turniersiege haben am Anfang geholfen. Es lief wirklich vieles extrem gut zusammen. Also ich meine, ich habe bei der Xander Pro auf meinen ersten Köder, der gerade rauskam, vom Ufer 1,01 Meter Zander gefangen, auf den Predator. Ja. Ich meine, wie krass kann es sein? Ne? Also das war wirklich unglaublich. Hab dann auch irgendwie alle Turniere gewonnen, die es dann gab in dem Zeitraum. Das war schon, lief schon alles gut zusammen und das hat uns natürlich geholfen, kredibil zu sein und bei den Leuten anerkannt zu werden.
Ja, du bist ja auch einfach sehr authentisch mit dem, was du machst, glaube ich, ne? Und
hoffentlich.
Netterweise hast du gerade eine Frage beantwortet, die ich nämlich auch noch mit dir klären wollte, dass auch viel von deinem Erfolg darauf beruht, dass das ein Mosaik ist, was sich aus glücklichen Zufällen ja auch zusammengesetzt hat, wie du schon sagtest. Also was heißt glücklicher Zufall? Du musstest ja für die Turniersieger auch was tun, und die hast du ja gewonnen, die Turniere, aber das spielt da ja alles mit rein. Das war ja auch schon eine Verkettung von glücklichen Ereignissen einfach.
Auf jeden Fall. Kann man auch nochmal Danke sagen.
Genau, das Schöne ist aber, dass du das ja wenigstens weißt, dass du reflektiert genug bist, zu checken, dass das dir, also dass du dir das erarbeitet hast und dass das auch viel Glück war. Also viel, viel Arbeit, aber auch natürlich Glück, was damit reingespielt hat.
Auf jeden Fall.
Glaubst du, dass.
Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wäre NACE genauso erfolgreich geworden ohne diesen 1,01 Meter und den Turniersiegen? Ja. Ich glaube ja.
Glaube ich auch.
Zu dem Zeitpunkt. Vielleicht nicht so schnell, aber ich glaube, weil wir uns halt wirklich deutlich in allem unterschieden haben von dem, was schon auf dem Markt war.
Ja. Ah ja, krass, aber das ist eine so philosophische Frage. Hast du die schon mal wirklich gestellt?
Ja, habe ich schon oft gestellt, ja. Weil das macht man ja auch immer in die Zukunft blicken, was passiert, wenn man keine Turniere mehr fischt.
Ja. Ist es für dich, also hast du mal darüber nachgedacht, bei anderen Menschen vielleicht auch, dass Erfolg auch ein bisschen irgendwann also wenn man so ein gewisses Level an Erfolg erreicht hat, dass das vielleicht gar nicht mehr eine Geldfrage ist, sondern auch so eine, ja auch nicht Statusfrage, aber wie soll ich dir das erklären? Wenn du einen Kooperationsvertrag mit einer Brand hast zum Beispiel, dann musst du dir keinen Tackle mehr kaufen.
Ja.
Wenn du ein Nitro-Boot hast, dann brauchst du ein Auto, um das ziehen und slippen zu können. So, das sind ja, da kaufen andere Leute sich eine Wohnung für oder so. Ne? Ja. Und dann hast du ein Nitro-Boot, mit dem du viel schneller bist, mit dem du im Zweifel kann ich mit meinem Boot genau die gleichen Fische fangen wie du. So, ich habe ein 4-Meter-Boot. Ne? Klar. Aber du bist schneller an den Spots. Du brauchst nicht mehr in einem Angelladen rumrennen. Wobei doch, habe ich mal gehört, dass man noch in Angelladen laufen. Also man muss sich um viele Dinge nicht kümmern und deswegen fallen einem manche Dinge auch leichter vielleicht, weil man einfach ausgestatteter ist, weil man gesetteter ist. Also, und dann musst du dich nicht. Ja um viele Side-Hustles oder Side-Quests in dem Angelgame nicht mehr kümmern, weil du einfach so eine Basis hast. Man hat ein Auto, man hat ein Boot, man hat Connections, man hat Tackle. Man muss dafür kein Geld mehr ausgeben. Man muss eigentlich ja nur noch dahin fangen und die Sachen fangen, vereinfacht gesagt.
Ja, also erstmal jetzt zur Grundfrage. Am Anfang, Geld war für mich, und das sagen natürlich viele und so, und viele denken vielleicht, das ist Blabla, aber Geld war für mich nie Motivation. Ich habe nie irgendwas angefangen, weil ich dachte, ich will jetzt viel Geld verdienen. Ja. Also als ich die Filmproduktionsfirma gegründet habe, war Film meine Leidenschaft und ich habe wirklich die Energie daraus gezogen vom Feedback der Leute, denen ich den Film gemacht habe. Ja. Also von der Begeisterung in meinem Umfeld und so weiter. Ja. Das hat mich so gepusht, und das Geld kam dann von alleine, weil es halt gut wurde. Ne? Und bei Nace ist es genauso. Da geht es mir in erster Linie darum, was Anerkennung von den Leuten zu bekommen für das, was man macht. Und nicht unendlich viel Geld zu verdienen. Ja, und dann alles andere, glaube ich, macht dich auch nicht glücklicher. Macht dein Leben nicht viel besser. Auch wenn man das immer denkt, nur weil man jetzt ein großes Auto fährt, ein schnelles Boot fährt. Ich war als Student mit meiner Klapperkiste und mit meinem 3-Meter-Boot oder gar kein Boot genauso glücklich. Also es macht keinen Unterschied, glaube ich. Und das ist oft deswegen sind auch viele getrieben und im Kopf der anderen oder vieler Leute, die denken, ich brauche das, um glücklich zu sein, ist, glaube ich, der größte Quatsch. Das
ist Bullshit, ne?
Es ist Bullshit, glaube ich wirklich. Ich weiß nicht, ob das deine Frage war, wie du sie gemeint hast, aber...
Ja, doch, schon, klar, auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, und sagen wir so, dass man dadurch sich einfach nur nach hinfahren muss und Fische fangen muss, das machen wir ja nicht. Und wir machen es uns ja selber schwer, weil ich glaube, wenn wir das so machen würden, uns ins gemachte Nest setzen würden, würden die Leute das auch nicht geil finden. Und darauf haben wir auch keinen Bock.
Ne? Also das ist ja auch, glaube ich, bei der Produktion von YouTube-Inhalten musst du ja auch aufpassen, dass du halt nicht nur die ganze Zeit mit einem Ballerboot, mit Sachen, also ich weiß
wollen nicht, wir auch nicht. Haben wir auch keinen Bock drauf.
Hat jemand ein Video, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ein YouTube-Video gedreht, es war sogar gut produziert und da haben einfach zwei Leute auf dem Vollgerack nachts Zander pelagt. Das war 40.
Big L.
Nee, Big L war es glaube ich nicht, aber es war einfach so 40 Minuten lang und die haben einen 75er nach dem nächsten 90er und ich habe einfach nur gesagt, boah, Alter, das konnte ich 14 Minuten gucken. Und dann fand ich das einfach lame.
Ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich glaube, das ist auch ein Problem der Turniere. Das hatte ich gestern noch, das Gespräch. Weil man anfängt, immer mehr Leute reinzupacken, weiß ich auf welchem Grund auch immer, und man dann keine Zeit mehr hat für Side-Stories, für spannende Sachen, sondern nur Fisch auf Fisch auf Fisch schneidet. Das funktioniert nicht mehr. Nee, das hat vielleicht vor 20 Jahren funktioniert, wo es noch gar nichts gab. Aber jetzt brauchst du Entertainment, brauchst Side-Stories, brauchst persönliche Sachen.
Ja.
Das ist uns auch klar und das ist uns auch wichtig, weil wir haben da auch keinen Bock drauf. Wir sind viel lieber in Skandinavien, auf eigene Faust, das habe ich neulich gesagt, wenn du da auf der Insel ausgesetzt wirst, nur mit deinem Kajak und dem Zelt, dann sind plötzlich die Probleme ganz andere. Dann hast du drei Probleme. Wo schläfst du, wo machst du Feuer, wo fängst du Essen?
Ja, genau.
So, dein Leben ist so reduziert dann und das ist so, so geil. Wirklich.
Weil es einfach auch alles einfacher wird. Ja. Ne? Und dann wird auch das ins Leben plötzlich entschleunigt. Ne?
Genau,
der Fokus verschiebt sich auf elementare
Dinge. Die ganzen Probleme sind weg und dann brauche ich kein 120 km/h Nitro-Boot und ein großes Auto oder weiß ich was. So. Das ist das, was mich glücklich macht.
Und einfach nur eine Bachforelle auf dem Feuer. Ne?
Ja.
Geil. Ich würde dieses Erfolgsthema schon mal kurz abschließen, gleich ganz kurz nochmal zu einem Angeln kommen.
Ja.
Vielen Dank schon mal für die offenen Worte, das fand ich toll. Ich habe eine neue Rubrik eingeführt vor kurzem in diesem Podcast, die heißt Stories zu Stichpunkten. Und ich habe jetzt ein paar Stichpunkte vorbereitet, zu denen ich dich bitten würde, einfach eine kurze Story zu sagen. Das heißt, es ist immer ein Wort und dazu kannst du vielleicht mal eine kurze Story vom Wasser gerne erzählen.
Ja.
Das erste Wort wäre gefährlich.
Gefährlich. Ja, der Fall fällt mir, also die gefährlichste Situation war, glaube ich, bei der North Tour vor 2 Jahren, glaube ich, mit Flo Over, als Flo gekentert ist. Vorher waren wir so, haha, das geht schon. Und also ich fange ein bisschen vorher an. Also wir sind da ausgesetzt worden mit dem Heli, haben gesagt, was brauchen wir nicht mehr, haben dann so irgendwie so Packsäcke, weil wir auf Gewicht achten mussten, wieder zurückgegeben.
Ja.
Der Heli war weg, kommt in 6 Tagen uns abholen, kein erreicht nichts, weil kein Netz. Und dann stellen wir fest, Schwimmwesten weg, Seile weg, alles weg, weil die das mitgenommen haben und wir vergessen haben, es zu nehmen. Das heißt, wir waren da ausgesetzt, hatten keine Schwimmwesten. Dann, zweite Sache, die haben gesagt, ja, es funktioniert, die das da organisiert haben und haben auch nicht beachtet, dass jetzt Hochwasser ist und die Strömungen da viel stärker waren als sonst. Schlechte Vorbereitung, also auch von unserer und deren Seite. Und dann mussten wir da runter und Flo dachte am Anfang, ich dachte am Anfang, ach, das geht schon im Kajak. Flo sich reingesetzt ins Kajak und dann gekentert und wirklich den ganzen, 600 Meter runtergedriftet zwischen Steine, in die Strömung unter Wasser gedrückt worden. Und Vecchi und ich im Vollsprint dann, das ging ja auch nicht, über so fette glitschige Steinbrocken im Vollsprint gerannt.
Weit, ne?
Richtig weit. Wir haben ihn ewig nicht gesehen, weil wir dann noch durch den Wald mussten. Das ist geil. Und dann im Wald plötzlich, hatte ich gar keine Zeit, das zu sehen, so ein riesen Elchkadaver gelegen, ne? Voll zerrissen von einem Bär oder weiß ich was, keine Ahnung von was. Und dann haben wir dann Flo unten getroffen, voller Macken und blauer Flecke und so. Und dann sind mir echt die Tränen gekommen, weil ich dachte so, Alter, fuck. Das hätte in die Augen gehen können und ins Auge gehen können und das hätte anders ausgehen können.
Ja.
Und hatte ich so Angst währenddessen, dass dem was passiert ist. Ja,
das brauche ich nicht nochmal. Klingt sogar, wenn du es so sagst, noch dramatischer, als ihr es dann filmisch hast. Also ich habe es gesehen und es klingt sogar noch dramatischer, als es anzusehen.
Weißt du was, warum es im Film gescriptet wirkt? Weil wir haben gesagt, wir machen vorher auf dem Pelicase so eine GoPro. Und das Pelicase ist einfach vor ihm die ganze Zeit hergetrieben und hat ihm gefilmt in der GoPro.
Ach, wie witzig.
Das war eigentlich ein Sechser am Lotto für uns, dass das so passiert ist.
Ach, witzig.
Weil sonst könntest du ja denken, ja okay, ist jetzt irgendwie.
Ja.
Aber das war Glück, das war einfach, also Glück im Unglück, sagen wir so.
Witzig. Sag mal eine spannende Geschichte.
Eine spannende Geschichte. Also mein spannendes Erlebnis war YPC Bank, wo ich diesen den Bank-Rekord, Punkte-Rekord gemacht habe und auch den größten Hecht des Turniers gefangen habe. Da habe ich einen Biss bekommen, 2 Minuten vor Schluss. Monsterfisch vom Ufer. Habe den irgendwie bis 9 Minuten vor Nachschluss gedrillt und dann auch gelandet mit Handlandung, kein Kescher, Riesenfisch, 1,26 Meter Hecht. Wenn ich das so erzähle, ist es nicht spannend, aber wenn man das, glaube ich, sieht und so, dann ist das spannend. Da gab es auch so geile Kommentare. Da gab es wirklich 3-4 Leute, die runtergeschrieben haben, ich hatte beim Gucken Pipi in den Augen. Das hat mich so gefreut.
Ich kann mich auch noch daran erinnern.
Das war für mich auch so schön. Das war sehr spannend, für mich zumindest, sehr spannend.
Oh, wichtig.
Wichtig. Also wichtig jetzt fürs Angeln.
Oder für dich.
Wichtig. Für mich.
Was du ich
kann auch Turnierfische nennen, die wichtig waren, damit man noch weitergekommen ist. Gibt es da irgendwas? Boah, wichtig, was war wichtig?
Man merkt auch, dass viel von deinem Angelleben sehr transparent ist, weil du fast immer eine Kamera dabei
ist. Das stimmt. Es ist immer eine Kamera dabei.
Ja.
Also eigentlich immer eine Kamera dabei, ja. Also was war wichtig? Wichtig war mal, wir haben mal 48 Stunden auf dem Hausboot mit Vecchi gemacht. Nicht auf dem Hausboot, auf dem Boot. Und haben da eigentlich keine Fische gefangen. Und dann habe ich so am Ende noch so 1,18 Meter gefangen, der das Projekt gerettet hat.
Ja.
So ein Monsterfisch, der war sehr wichtig, ja. Nicht die spannendste Story jetzt, aber das war ein wichtiger,
wichtiger
Moment.
Wenn du eine Angelwelt, eine Regel aufstellen dürftest, an die sich alle halten müssten, also quasi eine Gewässerordnung, die über ganz Deutschland gilt und von mir aus auch die Niederlande, was wäre das?
Boah, das ist eine gute Frage. Spontan habe ich überlegt, ob man da irgendwie aufs Livescope geht, dass man das reglementiert, so einfach, um den Fischen ein bisschen mehr Chancen zu geben. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Irgendwas kann man auch sagen, eine Regel wäre schön, die es ja in den Niederlanden gibt, wenn jeder Angler mit einem Angelschein nur angeln müsste oder einen Angelschein bräuchte für alle Gewässer.
In Deutschland.
In Deutschland.
Ja.
Ne, wenn man sagen könnte, man nimmt diese ganze Bürokratie raus und jeder Angler müsste nur mit einem
Traum,
Angelschein. Aber das ist ein bisschen die Antwort jetzt, weil
das soll ja
eine Regel sein, an die sich die Angler halten.
Nö, das ist doch gut. Finde ich gut. Aber das lasse ich vollkommen durchgehen. Ja, finde ich gut.
Okay.
Möchtest du jetzt mal tippen, wer die Person war, die unter anderem auch zu dir gesagt hat, dass sie an dir bewundert, dass du so einen krassen Fokus auf einzelne Dinge haben kannst und sie durchziehen kannst bis zum Ende, dass sie erfolgreich werden?
Also jetzt, wo es Lena nicht ist, hätte ich gesagt, aus meinem engeren Kreis kann es ja dann eigentlich nur noch Marcel sein, aber dann glaube ich nicht, dass er gesagt hätte, dass ich einen krassen Fokus habe.
Hat er gesagt, es ist
Marcel. Also, okay, krass. Lustig.
Also mit Fokus meinte er, dass du dich sehr auf eine Sache fokussieren kannst. Er hat nicht gesagt, wie lange. Aber
ja, ja.
Das ist ja übrigens der sogenannte Hyperfokus. Das denn.
Ist das so? Hat das auch mit ADHS zu tun?
Ja.
So? Ja, okay, krass. Ja, das
weißt beim Angeln. Es ist jetzt ja 2025.
Ja.
Ich habe dieses Jahr schon 3 Podcasts aufgenommen und 2 veröffentlicht. Das ist mehr als in den letzten 2 Jahren.
Nicht schlecht.
Und das hat auch was damit zu tun. Aber auch was damit zu tun, dass meine Kinder jetzt ein bisschen älter sind.
Ja, ja, ja.
So definitiv nicht mehr ganz so viel.
Ja, das ist schon, also ich
habe
ja 2 und 4.
2 und 4 ist komplett Armageddon.
Ist Armageddon.
Ich fühle mit dir, Bruder, das ist, besser geht's nicht.
Ja.
Also.
Das ist krass, ja. Ich meine, es ist auch richtig schön und das gibt mir natürlich, meine Kinder geben mir natürlich auch Kraft, muss ganz ehrlich sagen. Aber ohne dass jetzt, dass das irgendjemand falsch versteht, die nehmen natürlich auch extrem viel Kraft.
Ja, ja, voll.
Wenig Schlaf.
Ja.
Naja, gut, da brauchen wir nicht zu tief eingehen, aber ja.
Bei allen Stories, Reels, Thumbnails, Clickbaits und so weiter, gibt es irgendwo einen Ort, wo du einfach nur Dustin bist?
Ja, bei meiner Family.
Bei deiner Family zu Hause?
Ja.
Und da ist Papa einfach nur Papa, ne?
Ja, naja, ich würde sagen im Urlaub dann, wenn ich mich irgendwie 2 Tage eingeschossen habe und 2 Tage irgendwie rausgekommen bin.
Das hat Marcel auch gesagt. Marcel hat gesagt, dass das für ihn wichtig ist, zu sehen, dass du diese Urlaube machst, bei denen er das Gefühl hat auch, dass du da wirklich abschaltest und da wirklich weg bist.
Ja,
tut dir das gut? Ziehst du da Kraft raus?
Ja, ich ziehe auf jeden Fall
Oder bist raus. Du gelangweilt dann irgendwann?
Nee, mit 2 Kindern, mit 2 und 4 bist du nicht gelangweilt.
Okay.
Das weißt du auch als Papa. Dann bist du eher am Abend und denkst so, oh ja, 18 Uhr, geil, die gehen dann 1 Stunde ins Bett, dann kannst du kurz runterkommen und pennst aber auch, weil du so fertig bist.
Ja.
Ja, aber also ich bin im Urlaub trotzdem immer noch am Handy und schreibe mit allen Leuten und so, aber ich bin trotzdem entspannt auf jeden Fall.
Sehr gut. Das, ich würde den Sack jetzt hier gleich zumachen.
Cool.
Ihr müsst gleich angeln.
Ja, hoffentlich.
Was können wir in nächster Zeit noch erwarten von dir?
Also ich hoffe hochqualitativen Content auf Firstcast. Wir wollen da echt noch ein bisschen uns weiterentwickeln. Viele neue spannende Köder, viele neue spannende Köderverbesserungen auch. Wir wollen ja immer, wir lesen ja sehr viel Feedback, wir angeln sehr viel und auch wenn ein Köder sich gut verkauft, lassen wir den jetzt nicht so am Markt. Wir wollen den schon immer weiter verbessern. Deswegen wird es jetzt einen Maze Runner 2.0 geben, es wird einen Mad Max 2.0 geben. Und dann habe ich mit Marcel mit mir auch noch was für die Community geplant. Das könnte auch noch was richtig Cooles werden, was so im Angeln noch nicht gab. Da will ich jetzt aber noch nicht näher drauf eingehen. Und im Klamottenbereich werden wir uns auch extrem weiterentwickeln. Ne?
Also, ich bin gespannt. Also da bin ich wirklich.
Ich finde, man merkt jetzt, wenn man mal auf die Seite guckt und so und sich vielleicht mal ein paar Teile ordert, dass Marcel auch einen extrem guten Job gemacht hat, weil es jetzt so viele Sachen gibt, die man wirklich als Angler extrem gut nutzen kann. Ne? Also die Softshelljacke drunter ziehen als Midlayer, die Regenjacke ist extrem geil mit der 20.000er Wassersäule. So.
Die werde ich mir organisieren und ich werde sie ausprobieren, weil ich bin ja tatsächlich ein Nerd, was Klamotten angeht und das werde ich testen. Also da bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich tatsächlich sage bei Outdoor-Klamotten, sie müssen halt funktionieren und nicht nur geil aussehen. Wenn sie beides können, Jackpot.
Ja.
So. Gut, Dustin, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Christoph.
Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Tag.
Danke.
Alter, das war ja wohl eine kurzweilige Stunde, oder? Im Nachhinein bin ich echt erstaunt, wie wir einfach eine Stunde Angel-Podcast füllen konnten, ohne dabei großartig über Angeln zu reden. Krass, wie Dustin das alles unter einen Hut bekommt. Meine Intention war ja, bei dem Podcast hier Dustin einfach mal einen Raum zu geben, sich zu äußern, ohne dabei irgendwas verkaufen zu müssen oder auf die Uhr zu gucken oder irgendeinen Algorithmus zu beglücken. Ich wollte mal gucken, was hinter dem Erfolg steckt und welchen Preis das alles hat. Und am Ende kann ich sagen, Dustin ist einfach ein unglaublich sympathischer und getriebener Typ. Immer auf der Yacht, immer auf 180 und mit voller Power bei der Sache. Das wird sicherlich auch die Hauptzutat für sein Erfolgsrezept sein. Aber wie ihr gehört habt, gehören dafür halt auch noch viele strategisch richtige Entscheidungen, eine große Portion Mut und eine Prise Glück mit dazu. Und die Chancen, die man bekommt, die kannst du nicht liegen lassen. Die muss man dann einfach auch verwandeln. Und das hat Dustin gemacht. Das wird er sicherlich auch weiter tun und das gönne ich ihm auch. Am Ende des Tages ist er nämlich auch einfach nur ein lieber Papa in der Blüte seines Lebens, der Bock hat, die Sachen zu machen, die ihm Spaß machen, für die er brennt und für die er dann auch bereit ist, halt mehr als 100% zu geben. In diesem Sinne, liked diesen Podcast, abonniert uns auch auf Spotify und schaut mal auf unserer Website www.dichtamfisch.de vorbei. Bei uns findet ihr, wie immer, coole Klamotten, Caps und zwei unglaublich krasse Zanderruten. Ein bisschen Tackle haben wir mittlerweile auch, Tackle, dem wir vertrauen. Übrigens auch natürlich Naceköder und auch die ein oder andere neue Nace-Route. Folgt mir, wenn ihr Bock habt, auch auf Instagram, internet-8000 oder unserem Dicht am Fisch-Account. Da erfahrt ihr meistens sogar ein bisschen früher, wen oder was wir hier im Podcast als nächstes am Start haben. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr Patreon werden und monatlich spenden, so wie ihr das von OnlyFans kennt, ne, ihr kleinen Schlingel. Oder ihr jagt uns einfach eine Spende per PayPal rüber, wenn euch gefällt, was ich hier mache. Mehr dazu findet ihr in der Podcast-Rubrik auf unserer Website. Kennt ihr ja, dichtamfisch.de. Übrigens, das hier ist schon die dritte Episode dieses Jahr und es sind schon weitere im Kasten. Ihr könnt euch also wirklich freuen. Es wird krass. Die nächste Episode kommt voraussichtlich schon im Juli. Bis dahin, Peace, passt auf euch auf, viel Spaß am Wasser und lasst euch nicht anquatschen.